Herzlich willkommen, da sind wir wieder. Wir sind diesmal ich, My Greatness, His Highness, Philip the Chief Jordan. Und ich habe bei mir Lisa Mainelli.
Hallo.
Und Carsten.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Okay. Das mit deinem Lebenswandel, das nimmt schlimme Züge an, wenn das für dich ein guter Morgen ist, jetzt und diese Zeit.
Genau, genau. Ich wollte es halt ein bisschen fresh und lustig und unterhaltsam halten, weil ich habe mir gerade nochmal als Vorbereitung die letzten 97 Folgen angehört und habe ich jedes Mal guten Abend gesagt.
Das habe ich gedacht, vielleicht hat das was mit der, vielleicht hatte das was mit der Tageszeit zu tun. Ich weiß, wild guess von mir, aber weiß
vielleicht
ja nicht.
Freut sich der Carsten aber auch nur auf seinen Urlaub bald und er lebt schon in der anderen Zeitzone.
Ich dachte, dass Carsten die letzte Zeit sowieso in der Las Vegas Zeit oder ist LA inzwischen Zeitzone lebt.
Wegen der E3?
Genau.
Achso, ja, ich habe alles gesehen, bis auf die Pressekonferenzen.
Ich habe Comedy Gold, Nintendo, Comedy Gold wurde eigentlich in den letzten gestern nur noch getoppt von wirklich dem lustigsten. Also Hollywood ist manchmal für Practical Jokes gut und ich muss sagen, man kann Anchorman gucken und das ist manchmal noch ein bisschen zu subtil gespielt. Aber Robert Trumps Antrittsrede ist wirklich, da kann Anchorman noch mal ein bisschen üben gehen. Das war ganz großes Kino.
Habt ihr das nicht gesehen?
Habe ich auch nicht. Ich hab nur gelesen, irgendwie eine Überschrift bei irgendeiner Nachrichtenagentur, dass der Narzissmus, den Donald Trump an Tag legt, irgendwie ein Beweis ist, dass irgendwie Politik total käuflich ist oder so.
Weißt du, wenn ich den Zusammenhang zwischen Narzissmus und Politik käuflich, aber der Typ ist einfach so geil, scheiße dumm und selbstverliebt, also selten gesehen sowas. Heute, liebe Kinder, ja, achso, halt, Memo hat einen Podcast, Kino Chiba, einen neuen.
Ein wunderbarer Name übrigens.
Ja. Wo jede Folge ein japanischer Film vorgestellt wird. Und hört da mal rein. Und ich hoffe immer noch, dass wir diese eine Themenfolge hinkriegen mit Kalil und Memo. Aber jetzt gibt es mal wieder einen Themenpodcast insofern, dass wir uns wieder den heimischen Zelluloiden, Zelluloid, aka TFT, Plasma etc. pp. Abspielgeräten widmen, weil wir heute einen Schwerpunkt auf Serien haben. Das haben wir schon eine Weile nicht mehr gehabt und Lisa wollte immer Game of Thrones.
Game of Thrones.
Guck, genau so.
Ich finde die Zeit aber super ungewöhnlich, weil jetzt beginnt ja quasi die Mid-Season-Zeit und alle Serien sind ja vorbei. Also die großen Serien.
Genau, und man muss, um über Serien zu sprechen, sollte man sie vielleicht erst gesehen haben und
dann
kann man schön drüber sprechen. Krass. Man kann natürlich am Anfang auch die Glaskugel rausholen und einfach so ein bisschen drüber reden, wie wohl die Serien werden. Übrigens True Detective, ne? Ich glaube, 3 Tage noch oder sowas.
Was? Das geht jetzt schon los? Ich dachte, das geht im Juli los.
Ja, 4. Ich weiß
es gar nicht.
Ich dachte, ich hätte gesehen 4 Tage noch oder 3 Tage noch.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also der Trailer sah schon relativ vielversprechend aus und
ich mag
auf
Vince
Colin
Vaughn
Farrell
nicht.
Bin ich gespannt.
Ich mag Vince Vaughn nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich finde ihn unsympathisch.
Du, vielleicht weiß er zu überraschen, das weißt du nicht.
Ja, eben, außerdem Matthew McConaughey dachte ich auch, der ist mir sympathisch, bis ich dann seine Oscar-Rede von My role model is me 10 years from now and God. da hat bei mir dann die McConaughey Sympathie so ein bisschen nachgelassen, obwohl ich ihn eigentlich immer noch cool finde.
Der spielt halt fantastisch.
Ja, genau. Und er ist auch noch ein ganz schicker Kerl.
Ach ja, ein bisschen schlaksig teilweise, aber...
Schlaksig?
Ja, so in seiner Ultra-Ich-bin-total-ausgemergelt-Zeit, da war der echt schlaksig und sehr unattraktiv.
Ach, ich fand ihn... Du meinst True Detective-Zeit dann, oder
Ja,
nicht?
True Detective, ja. Und danach kam noch hier noch, ach, das AIDS-Drama.
Das war vorher, Dallas Buyers Club. Aber ich finde, das AIDS, also gut, AIDS-Drama war schon hart, aber ja. Ich finde True Detective, da war er doch nicht unattraktiv. Also nicht jedem das Seine.
Sein Charakter war auch relativ unattraktiv. Also vielleicht hat das da mit reingespielt für meinen Geschmack, aber...
Okay. Carsten, möchtest du was zur Attraktivität von Matthew McConaughey bei Dallas Buyers Club oder so sagen?
Es fällt mir halt sehr schwer, weil ich Dallas Buyers Club nicht gesehen habe und True Detective nicht geguckt habe.
Was?
Also muss ich offen gestehen, ihr müsst noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit graben, um mir nochmal in Erinnerung zu rufen, wer Matthew McConaughey war.
Du hast bestimmt
wie. Du weißt nicht, wer Matthew McConaughey ist.
Ja, der Name sagt mir was, aber ich habe jetzt kein Bild.
Das ist der Typ aus Interstellar, der Hauptdarsteller.
Ja. Jesus. Ach so, ja, super, sag das doch. Ja, das, dann weiß ich sofort. Den findest du unattraktiv, Lisa?
Ja komm, ja, Carsten will sofort Lisa, allein wegen Interstellar auf die Knie und den Schwanz lutschen. Aber mitschlucken. Oder also, Carsten?
Nee, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber sonst, meine Güte, das ist doch ein attraktiver Mann.
Eben. Lisa hat hohe Ansprüche, Leute. Ja.
Ja.
Ich habe eigene Ansprüche. Die sind nicht hoch, die sind nur eigen.
Okay. Whatever that means. Mhm. In medias res, Lisa, dann bring mal deine eigenen Ansprüche hier serienmäßig an den Start und fang mal an.
Ja, klar, gerne. Meine erste Serie ist doch sehr anspruchsvoll, weil sie ist eine französische Serie aus dem Jahre 2012 und da kommt nächstes Jahr die zweite Staffel und darauf aufmerksam wurde ich, weil es gibt gerade ein Remake auf Netflix, das heißt The Returned. Und da wurde mir gesagt, ja, schön und nett, aber guck dir bitte die Originalserie an, weil das ist pures Seriengold. Und der Mensch, der mir die Serie empfohlen hat, dem küsse ich immer noch die Füße, weil das ist wirklich ein Brett. Also stellt euch vor, dass Verstorbene wieder quasi von den Toten auferstehen, gar nicht als Zombies, sondern als ganz normale Menschen. Für die ist quasi keine Zeit vergangen. Die kommen wieder und wollen quasi ihr eigenes Leben wieder haben. So. Und das variiert von einem Mädel, das irgendwie vor 4 Jahren gestorben ist, bis Leute, die schon über 100 Jahre tot sind. Und das Ganze spielt in einem kleinen Bergstädtchen in Frankreich, total idyllisch, an so einem Staudamm. Ja, nach und nach kommen halt Menschen einfach wieder. Wie gesagt, dieses Mädel, was dann zur Familie zurückkehrt, was total schwer ist, weil die ist nämlich in einem Busunglück ums Leben gekommen, wo halt mehrere Schulkinder noch mit draufgegangen sind. Und die anderen Eltern kriegen das natürlich mit und fragen sich ja, warum kommt jetzt Camille zurück und nicht die anderen? Ja, dann irgendwie noch ein Mann, der am Tag seiner Hochzeit gestorben ist. Irgendwie ein kleiner Junge, von dem man überhaupt nichts weiß. Der taucht auf einmal bei irgendeiner Frau auf und die nimmt den so ein bisschen in Obhut und so. Und unter anderem auch ein Serienmörder von vor 7 bis 10 Jahren. Genau. Ja, der nimmt dann quasi sein Tagwerk wieder auf und man begegnet pro Folge quasi einem Schicksal von einem Toten. Nach und nach merkt man aber, dass dadurch, dass dieses Städtchen so klein ist, untereinander die Familien und handelnden Personen halt miteinander verstrickt sind. Und das ist so ein bisschen, ja, ich würde es gern mit Twin Peaks vergleichen, aber es ist halt trotzdem überhaupt nicht wie Twin Peaks. Aber es ist so ein, wie die Handlungsstränge ineinander greifen und wer jetzt mit wem und wo und was, ist das ganz fantastisch. Dazu kommt, dass da sind What-the-fuck-Momente drin ohne Ende. Also du denkst einfach nur die ganze Zeit verrückt, was hier eigentlich abgeht. Weil dieser Staudamm hat dann halt auch noch eine Bewandtnis und da wurde halt früher ein Dorf geflutet und es wird halt alles ganz seltsam und mysteriös. Die Stimmung ist halt trotzdem irgendwie recht melancholisch und es geht halt auch irgendwie viel um Trauerbewältigung und ja, wie die Leute damit halt einfach umgehen. Die Kameraeinstellungen sind ganz wunderbar. Da ist die ganze Serie ist so ein bisschen grau und trüb und das wird halt noch unterstrichen von einem ganz, ganz genialen Soundtrack von Mogwai. Und auch die Schauspieler sind total klasse. Ja, ich habe die Serie französisch gesehen mit englischen Untertiteln und gerade die französische Sprache macht es irgendwie noch so ein bisschen mysteriöser. Genau, und deswegen empfehle ich auch jedem, dass man das französische Original guckt und nicht das Remake, weil ich habe mir die erste Folge vom Remake angeguckt und irgendwie die Schauspieler sind ganz blass und also schon allein die erste Szene ist im Remake ganz seltsam, weil man sieht halt Camille im Bus und im französischen Original hast du so eine ganz sphärische Musik unterlegt und im amerikanischen Remake hörst du so Mumford & Sons Teenie-Musik und irgendwie verpasst das Remake da total viel, was Stimmung angeht.
Ja. Wie hieß denn das Original? Das hab ich jetzt nicht mitbekommen.
Oh, Les Revenants.
Ah, okay, warte mal, das genau. Versuche ich aufzuschreiben.
Lesrevenants.
Nantes. Okay, genau. Alles klar. Ja, klingt spitze. Erinnert mich so ein bisschen, es gab mal so eine Serie, die hieß, glaube ich, The 4400 oder so. Ja. Da ging es um irgendwie so 4400 Leute, die aus der Zeit weggezogen worden sind. Oder war es The 400 nur und dann plötzlich wieder irgendwo aufgetaucht sind? Was mich aber noch interessieren würde, wenn jetzt jemand irgendwie einen schlimmen Unfall hatte, keine Ahnung, gestorben an einem Pistolenschuss.
Ja.
Die Wunde, ist sie dann weg, wenn die Person wieder weg. Da ist?
Genau, also, das ist, als wäre es nie passiert.
Ah, okay.
Ja, genau. Also die zeigen jetzt irgendwie auch keine Art von Verwesung oder so. Das Einzige ist nur, dass sie halt nicht schlafen können und richtig viel Hunger haben.
Und gibt es da eine Auflösung für oder bleibt das immer irgendwie nonstop Mystery?
Das bleibt Mystery. Wie gesagt, es kommt jetzt eine zweite Staffel.
Ach ja, stimmt. Okay.
Genau.
Eine englische zweite Staffel oder eine?
Nein, eine französische. Also es ist seltsam, dass da jetzt 3 Jahre dazwischen liegen, aber zweite französische Staffel.
Ich glaube, ich werde doch auf die englische, trotz deiner deinem Hang zu französisch, denke ich, dass mich die englische mehr reizt, allein wegen nicht vorhandenen Sprachproblems, weil ich habe den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zug an meiner humanistischen Schule gewählt. Sprich, ich habe ein großes Latinum und 0,0 Kenntnis in Biologie, Physik oder Chemie. Mhm. Und Französisch natürlich.
Nein, aber wie gesagt, also bei Netflix gibt es die mit englischem Untertitel und das ging relativ problemlos.
Okay.
Es ist jetzt nicht, dass ich fließend Französisch spreche.
Okay.
Oui, oui.
Ich bin mal so frei und häng mich hinter die Lisa. No homo oder no hetero. Bloodline, Netflix Original Serie, Ben Mendelsohn, einer meiner in den letzten Jahren am liebsten gewonnenen Schauspieler, die so ein bisschen auf der Bildfläche erschienen und in vielen Filmen mitgespielt haben und immer, ich mochte ihn immer, auch wenn es langsam sehr typecastig wird. Oder habe ich Bloodline schon mal vorgestellt?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich habe Bloodline, höre ich zum ersten Mal.
Nee, hast du glaube ich nicht.
Gut, nee, dann habe ich mir den, ich habe mir den extra aufgehoben. Und zwar Bloodline ist ein Drama, ein klassisches. Ich mag es erstmal wegen des Settings, weil es spielt in den Florida Keys. Was? Gehst du da hin?
Nee, aber da war ich mal, die sind super.
Ja, und ich mag so Settings, die so ein bisschen rausspringen. Also ich mag auch Settings, wo in Alaska oder so. Ich mochte ja auch sehr gerne Lilyhammer. Kann man ja auch gleich mal mit in die Shownotes packen. Auch die letzte Season war wieder ganz große Klasse, weil es eben so ein bisschen mich aus meinem holländischen Wohnzimmer in einen entfernten Ort bringt, der jetzt nicht so viel gemeinsam hat mit meinem täglichen Surroundings. Und mit den Florida Keys ist es leider in Anführungszeichen genauso, weil Palmen, weiße Strände und praktisch die perfekte Kulisse, um eine konträre Stimmung aufzubringen, nämlich eine dunkle Unheil vor Unheil. Ach Mann, ich verliere
Unheilvolle.
Unheilbringend? Genau, so ein bisschen. Also das Unheil liegt in der Luft.
Unheilsschwanger.
Ja, genau. Und genau. Und es erzählt die Geschichte einer großen Familie. Diese Familie hat ein Hotel. Und der Bruder von Ben Mendelsohn, der Kleine, ist übrigens der Cop aus Wolf of Wall Street, also dieser FBI-Typ. Ich weiß den Namen jetzt nicht des Schauspielers. Und der spielt so ein bisschen die Hauptrolle und dann gibt es die Eltern und es ist der Tag, die Serie fängt mit dem Tag an, als der Bruder, das schwarze Schaf der Familie, Ben Mendelsohn, in diese Idylle zurückkehrt und auf einmal auftaucht zu einer, ich weiß es gar nicht, was es war, ein runder Geburtstag oder sowas. Und in der ersten Folge gibt es so ein Foreshadowing, sprich, dass man sieht, dass das am Ende der Season es richtig bitter abgeht, also dass da irgendwie ganz schlimme Sachen passieren. Und danach baut die Serie langsam auf. Was mir an der Serie gut gefallen hat, ist, dass sie nicht Hollywood-typisch an jedes Episodenende einen Cliffhanger haut, sondern die Geschichte sich langsam entwickeln lässt. Und zwar die Geschichte von Ben Mendelsohn, wo man nie weiß, und das ist auch das Schöne, ist er Opfer, ist er Täter, sind die anderen diejenigen, um die man Angst haben muss, oder muss man eigentlich um ihn Angst haben? Umso mehr man von ihm und seinem Charakter erfährt, umso mehr hat man eigentlich Mitleid mit ihm und findet die anderen Arschlöcher, umso mehr kann man verstehen, warum er der, in Anführungszeichen, Antagonist ist. Und das machen wenige Serien so extrem. Natürlich geben sich viele Serien oder Filme Mühe, den Bösen eine Geschichte zu geben, eine Historie, warum er böse ist. Also, dass man in gewisser Weise nicht nur das unheilbar Schlechte hat, sondern dass da eine Kausalität hintersteckt. Aber in dieser Serie ist es wirklich so, dass man teilweise denkt, ja, ich finde, er soll sie alle kräftig in den Arsch ficken und dann andererseits aber auch wieder denkt, naja, aber das ist jetzt schon ein bisschen krank, etc. pp. Ich will nicht zu viel verraten, aber ich finde, die Serie sollte man sich angucken. Es gibt da noch den anderen Bruder, der so ein bisschen der white-trashige Redneck-Typ ist, der in finanziellen Problemen ist. Es gibt die Mutter und es gibt den Vater, der auch eine üble Rolle spielt. Und die letzte Konstante in der Serie sind eben die Palmen und das türkisene Wasser. Bloodline, Netflix Original mit Ben Mendelsohn. Check it out.
Ja, klingt sehr gut.
Ja, ich fand's gut. Vielen Leuten, die Meinungen waren gespalten, aber ich fand's super. Ich mag Ben Mendelsohn sehr. Okay. Hab ich das schon erwähnt, dass ich Ben Mendelsohn cool finde?
Nee, ich glaube nicht.
Aber okay. Auf der Liste von Leuten, cool? Die du cool findest, ist, glaube ich, Ben Mendelsohn dabei, oder?
Naja, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Aber ja. ich glaub, Ben Mendelsohn ist auf jeden Fall auf der Liste der Schauspieler, die ich toll finde.
Oh, dieser Tonfall.
Ja. Und Carsten, was für eine Serie hast du uns in diese Runde des Vertrauens und der Filmliebe mitgebracht heute.
Also hier Abend. Tote, die zurückkommen und eine unheilschwangere Situation und so. Das klingt ja alles sehr behäbig und träge. Da habe ich jetzt direkt meine Reihenfolge der Serien mal umgedreht und mal direkt eine eher actionlastige Serie ausgepackt. Sie kommt aber nicht aus Hollywood, sondern sie kommt aus Kanada. Und das Setup ist erstmal super. Denn es wachen quasi so 6 Leute auf und die haben alle irgendwie Gedächtnisverlust. Also keiner weiß mehr.
Ist ja was völlig Neues.
Ja, völlig neues Konzept.
Das sollten wir für ein Videospiel benutzen.
Nee, das ist nämlich gut für mich als Zuschauer, weil ich möchte nicht so viel darüber nachdenken. Und die müssen sich dann ja alles erarbeiten, was sie vergessen haben. Und dabei lerne ich das auch. Weißt du, das musst du so verstehen. Denn dann kann ich quasi mit den Charakteren die Welt erkunden und verstehe, was da um die herum passiert und lerne dann quasi mit denen mit. Und alles, was für die neu ist, ist dann natürlich auch für mich neu. Ja, ist super. Aber diese 6 Leute, die werden dann einfach irgendwie wach und die wissen noch nicht mal mehr ihren Namen und kriegen das auch nicht raus. Und deshalb benennen die sich einfach mal so in der Reihenfolge, in der sie wach geworden sind. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja? Ernsthaft? Ja.
Ja, genau. Die rennen dann so rum und dann finden sie halt heraus, dass sie alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Zum Beispiel gibt es da so ein Mädel, die setzt sich irgendwie vom Computer
halt ganz kurz und rafft. Der Name der Serie oder willst du
das so? Das kommt zum Schluss, damit der Impact größer ist.
Okay.
Also da ist dann halt so ein Mädel, das erkennt dann halt, dass sie sich sehr gut mit Computern auskennt und ist dann halt sozusagen eine Computerspezialistin. Und dann gibt es noch so eine Elektronik- und Ärzte-Spezialistin und ein Filipino, ist das politisch korrekt?
Ist das auch ein Spezialgebiet oder was?
Nee, das ist einfach, ich glaube, ein Volk und eine Inselgruppe, wo Menschen leben. Die heißen, glaube ich.
Ich hatte Filipina. Mal einen besten Freund, der war Filipino.
Ja, ist das noch politisch korrekt oder ist das unkorrekt? Egal, also jemand zumindest, der aus Philippinien kommt, aber das klingt irgendwie auch...
Von den Philippinen, Jesus.
Von den Philippinen, okay, Entschuldigung, okay. Und der ist tatsächlich auch noch super fit in Karate oder irgendwie so asiatischen Schwertkampf. Ja, also der kann mit verbundenen Augen oder mit zugeklappten Augen, mit zugehaltenen Augen, mit zuen Augen, kann er mit Schwertern rumwirbeln und ist einfach sehr viel. Ich
habe mir vorgestellt, wie er mit Schwertern rumwirbelt. Einer die ganze Zeit so hinter ihm steht und mit ihm rumlaufen muss, um ihm die Augen zuzuhalten.
Ja gut, also ist schon mal klar, es gibt schon mal 6 ziemlich coole Typen, ja, die alle ihre Geschichte haben, aber keiner weiß sowas, ja. Aber damit noch nicht genug. Ich meine, das wäre ja schon genug Action und Spannung für eine ganze Serie. Wahrscheinlich bei den Serien, die ihr guckt, wäre ja schon genug Action und Spannung für 2 Serien. Aber bitte. An dem Action-Level wird noch eine ganze Schraube weitergedreht. Denn die wachen nicht irgendwo auf. Nein, nein, die wachen auf einem Raumschiff auf, ja. Und das Raumschiff fliegt durchs Weltall. Und in der ersten Folge direkt wird das Raumschiff in einen gigantischen Space Combat reingezogen mit Raketen und Ausweichmanövern und Dämmregler fallen aus und Leute schweben durch das Raumschiff und so weiter und so fort. Aber noch besser, dieses Raumschiff hat so ein kleines Side-Raumschiff, ja, das es den Leuten erlaubt, auch auf Planeten zu landen. Ja, also es gibt nicht nur das Szenario des Raumschiffes und diese 6 Leute und weiß ich nicht, nein, es gibt auch noch die Möglichkeit, auf Planeten zu landen. Aber noch besser, denn die sind nicht, es sind nicht nur diese 6 Personen auf dem Raumschiff, sondern was sie noch finden, ist ein Roboter. Und das ist so ein Android, der in Kampfausbildung ist und so einen zynischen Androiden-Humor drauf hat, weil er halt immer alles irgendwie sarkastisch ohne Kommentar raushaut. Naja, und ich glaube, ich habe am Anfang einen Fehler gemacht, denn es gibt halt 6 Menschen in dieser Serie, aber definitiv gibt es noch einen 7. Menschen, das bin nämlich ich, der mit seinem Hintern auf dem Sofa sitzt und sich den ganzen Krams anguckt. Das Ding heißt Dark Matter, also dunkle Materie, und kommt aus Kanada und mir gefällt das sehr gut.
Okay.
Die Leute, ja, die haben alle nur so ganz, ich sag mal, immer noch menschliche Fähigkeiten.
Ja, natürlich sind alles Menschen. Sci-Fi, also, Space Opera. Stell dir vor,
sieht's auch so scheiße aus, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle? So
sieht relativ scheiße aus, muss man offen gestehen. Die Spezialeffekte sind ein bisschen dünn. Man merkt, dass die in irgendwelchen komischen Hallen rumrennen. Ja, es kommt halt von dem Setting und von den Production Values, ja, nicht sozusagen an Serenity ran. Ja, also
okay.
Sondern mehr so, weiß ich nicht, Stargate-Niveau? Ich würde sagen Stargate-Niveau. Etwas moderneres Stargate-Niveau.
Nein,
aber nichtsdestotrotz, spannende Serie.
Was ich fragen wollte, da ist jetzt niemand bei, der irgendwie so, ich kann jetzt diesen Asteroiden mit meinen Gedanken nach links bewegen.
Nein. Ach so, das habe ich auch noch vergessen, ja? Denn nicht nur, dass das eine Sci-Fi-Space-Opera ist, nein, sie basiert auch noch auf einem Comic. Bam! alles in einer Serie. Müsst ihr nichts anderes mehr gucken.
Pandering to your fan crowd, kann man da nur sagen. Ja,
ich ja bin, gut, dann ich lehne mich jetzt wieder zurück und jetzt kommt wieder Depri-Krams.
Buchstabierst du mir das nochmal?
Bitte was?
Ich buchstabierst du mir das nochmal? Ich
muss doch wissen, was ich D-A-R-K, ja, Dark, ja, Matter. Ja. Okay. Nächstes Wort, Matter, wie das englische Wort für Materie. Ja. Und für dich wahrscheinlich doesn't matter.
Gar keinen Fall Liste. Okay, ich hab's gehört. Ich bin gespannt, wie das andere Leute finden. Ja,
überlebt keine 7 Folgen, bin ich, garantiere ich für.
Bei wem?
Generell. Okay. Wird niemand gucken, nur ich.
Das ist halt so. Also jetzt mal ernsthaft, dir hat's wirklich gut gefallen?
Ich fand's wirklich unterhaltsam. Also, was da in einer Folge passiert, passiert in anderen Serien, weiß ich nicht, in 3 Folgen zusammen. Es ist alles super cheap und super billig, gebe ich sofort zu. Und alles wirkt irgendwie auf so einer komischen Art. Und die Charaktere sind alle so 0815, ja. Aber insgesamt ist es sehr kurzweilig, ja. Weiß ich nicht. Stell dir vor, irgendwie dieser Samurai-Typ, der hat dann ungefähr so ein ähnliches Vokabular drauf wie Blade. Und dann gibt es da noch so einen dunkelhäutigen Typen, der bringt halt so Street-Credibility und I'm too old for this shit-Mentalität mit in diese Gruppe. Und alles wirkt wie schon mal da gewesen, aber halt alles sehr schnell geschnitten und zusammengepackt. In 40 Minuten ist das weiß ich nicht, schon ziemlich gesehen? Gut.
Die englische Serie. Daran hat es mich auch erinnert.
Was? An was?
Misfits, die englische Serie.
Achso, nee, die habe ich nicht gesehen. Nee,
die musst du unbedingt mal angucken. Ich bin fest davon überzeugt, dass du die gut findest. Außerdem spielen auch ein paar Leute von Game of Thrones mit. Was ja heutzutage, glaube ich, schon Bonus ist.
Ja, doch, ich habe bisher nur eine Folge.
Also nicht ein paar, sondern nur eine. Aber immerhin. Du hast eine Folge von Misfits geguckt?
Nee, von Game
eine Folge von Game of Thrones.
Okay. Ist das, dass das nicht dein Ding ist, das wundert mich ein bisschen. Oder wartest du, bis alle fertig sind und guckst du die dann an?
Ja, das ist eine gute Antwort. Ich warte, bis alle fertig sind und dann ziehe ich mir die an einem Wochenende rein.
Okay.
Naja, ich glaube dir nicht.
Ob das rein rechnerisch überhaupt möglich ist, aber.
Nee, so ist doch nur eine Half-Season immer, oder? Also eine Half-Order.
Wie meinst du das? Also wenn 5 Seasons mit
12 Folgen pro Season?
10
sogar nur. Das ist weniger als eine Half-Order. Ja.
5 Stunden pro Season mal für. Kannst du sogar
echt. Nicht 5 Stunden, 10 Stunden pro Season.
Ah, es ist immer eine Stunde, echt? Mhm. Okay. Also 10 Stunden, ja, das schaffst du nicht an einem Wochenende.
Ja, gut, dann langes Wochenende.
Okay. Lisa.
Ich mach gleich weiter, weil Weltraum ist ein gutes Stichwort, denn die Zukunft der Menschheit ist bedroht.
Echt?
Wow. Die Menschheit musste fliehen auf Raumschiffen. Denn die Erde wurde angegriffen von einer seltsamen Alienform. Und genau, die Menschheit ist auf der Flucht. Und wir begleiten den Raumpiloten Nagate Tanikase als einen der Knights of Sidonia. Und so heißt auch der Anime, den ich gesehen habe, Knights of Sidonia. Gibt es gerade auf Netflix, ist Netflix exklusiv und in Japan läuft gerade die 2. Season. Und was mir da halt sehr gefallen hat, dass es gibt so nette neue Elemente, die sie mit reingenommen haben in dieses ganz typische Future-Setting mit Raumschiffen. Und zwar, dass die Leute da Photosynthese betreiben können. Also es gibt quasi die Leute, die Photosynthese betreiben, die auch asexuelle Reproduktion haben und auch mit Klonen irgendwie hantieren. Die sind quasi die besseren Menschen, weil sie müssen ja nicht mehr wirklich viel essen, weil Essen kostet Energie und Pflanzen und Licht und alles. Und genau, dann gibt es halt noch die anderen Menschen, die halt noch essen müssen. Und dazu zählt auch unser Raumpilot. Genau, und diese Aliens greifen halt weiterhin das Raumschiff an und deswegen wurde halt so eine Pilotengarde gegründet, die zur Verteidigung da ist. Ja, und was ich sehr schön fand, ist, dass der Animationsstil halt ein bisschen anderer ist. Ich sag mal, er ist nicht so spitznasig, weil das nervt mich an Animes, dass irgendwie die Figuren immer optisch eine Kopie von einer anderen Figur sind. Die haben dann immer alle lange grüne Haare und ganz spitze Nasen und riesen Titten. Und das ist aber hier halt einfach nicht der Fall. Ja, Entschuldigung, Philipp, dass ich das dann jetzt für dich quasi ein bisschen...
Das Einzige, warum ich mir mal ein Anime angucken würde.
Ja, aber ich dachte immer, Anime-Charaktere kann man immer daran auseinanderhalten, dass sie unterschiedliche Haarfarben haben.
Ja, und das ist da halt nicht der Fall.
Also man kann sie nicht auseinanderhalten.
Doch, man kann sie auseinanderhalten. Aber ja, da wird halt so in der Animation viel mit Schatten gespielt. Das fand ich sehr schön. Genau, und halt diese Zusatzideen der Photosynthese macht da halt auch was aus. Und das Storytelling ist halt nicht so super linear, sondern ein bisschen asymmetrisch und kriegt dadurch halt auch einen ganz guten Drive. Genau, den kann ich nur empfehlen.
Okay.
Sage ich als nicht unbedingt der Riesen-Anime-Fan.
Cool. Genau. Ich frage mich, haben wir Better Call Saul überhaupt jemals richtig besprochen? Nee, ne?
Wir hatten schon gefühlt 2 Jahre kein Serien-Special mehr gemacht.
Nein, aber es hätte ja sein können, dass man das mal so in einem Roundup besprochen hat.
Ja, weiß ich nicht. Nee, aber ich bin bereit. Ich habe Better Call Saul gesehen.
Ich auch.
Ich will nichts vorweg.
Ich habe nur Folge 1 gesehen, weil ich bin nämlich gerade dabei, Breaking Bad nachzuholen. Und bin
was?
Ja, ich bin der letzte Mensch, der es noch nicht gesehen hat, aber...
Irgendwie. Da ist Better Call Saul kein Problem, weil das spielt vor Breaking Bad.
Ja, ich habe es irgendwie gesehen, als ich die 3. Staffel rum hatte, habe ich in die 1. Folge reingeguckt und dachte mir, naja, ich kenne da ein paar Leute, die auftreten, aber so ganz, um ganz, ganz sicher zu gehen, will ich halt Breaking Bad erst beenden. Und da fehlen mir jetzt noch 5, 6 Folgen.
Aber ich kann trotzdem.
Better Call Saul, Breaking Bad. Es wird null gespoilert. Also
okay.
Ja.
Bryan Cranston wird noch nicht mal erwähnt. Also der taucht noch nicht mal irgendwie am Horizont als Person auf. Ja, hoffentlich ist das jetzt kein Spoiler für Better Call Saul, aber was ich nur sagen will, ist, der goldene Spoiler-Freisiegel von Carsten Pohl, Better Call Saul, kann man angucken, wenn man Breaking Bad noch gucken will.
Avengers-Fans wissen, dass Carsten absolut Spoiler-safe ist. aber er hat in diesem Fall ausnahmsweise aus Versehen unfallmäßig recht. und zwar, Better Call Saul. Ich hatte, als man sagte, dass Better Call Saul mehr den Comedy-Approach fährt, hatte ich große Angst, dass Better Call Saul so ein Seinfeld wird mit Laughter Tracker oder eben an so ein Indoor-Ding, was im Studio gedreht wird zu 90%. Und diese Angst war unbegründet. Es ist auch keine Punchline-Comedy, sondern eigentlich eine schöne Charakterstudie. Also man fragt sich natürlich, wie kommt dieser schleimige Winkeladvokat, wie kommt so eine Person zustande? Wie entwickelt sich so eine Person zu so einer Person? Wie kommt es dazu? Was ist die Geschichte dieser Person? Und nichts anderes macht Better Call Saul. Und ich finde, viele Leute haben sich beschwert, dass nichts passiert oder dass nicht so spannend ist oder dass die Geschichte sich zu langsam entwickelt, verglichen mit Breaking Bad. Aber ich fand es großartig. Und ich finde auch großartig, dass es nicht unnötig so versucht wird, jetzt irgendeine spannende Geschichte zu erzählen, sondern wirklich ganz in Ruhe dieser Charakter gezeigt wird. Und ich muss sagen, dass ich viele Szenen doch sau komisch fand. Und ich auch den Schauspieler total mag. Also er ist ja auch Comedian. Ich habe ihn in vielen anderen Podcasts zu Gast gehört. Und ich mag seine Stimme, ich mag seine Art, ich mag diese nie richtig gut sitzenden Anzüge. Ich mag die Art, wie gefilmt wird und mit der Kamera gearbeitet wird. Also allein, wenn man Breaking Bad mochte, muss man eigentlich allein wegen der Kameraarbeit, den Schnitten und dem gesamten Production Value, muss man, finde ich, Better Call Saul gucken. Ist es ähnlich mitreißend? Ist es eine große Serie wie Breaking Bad? Wird sie neue Standards schaffen? Nein. Muss sie das? Nein. Bringt sie trotzdem Spaß? Ja, ist sie eigentlich nur nicht so ein Riesenhit geworden in dieser Saison, weil Breaking Bad einfach so unglaublich gut ist und nicht erreicht wurde? Ich glaube schon. Ich glaube nämlich eigentlich, dass Better Call Saul ganz großes Kino ist, Aber
ja, also eben, Better Call Saul war ein Hit. Also sehr erfolgreich, haben zumindest alle gesagt, die ich stand überall im Internet.
Die du gesprochen hast, stand überall im Internet. I'm from the Internet, don't worry. Nein. Aber es gibt, es war ein Hit, es wurde viel runtergeladen, aber war es deswegen auch ein critically acclaimed Hit? Und ich meine da zumindest viele Leute da eine Enttäuschung rausgelesen zu haben, dann, weil sie irgendwie erwarteten, dass es jetzt ähnlich dramatisch wird wie Breaking Bad, und das war es ja nicht.
Nee, ähnlich dramatisch ist es nicht, aber es nimmt halt meiner Meinung nach viele Sachen von Breaking Bad mit, die mir sehr gefallen haben. Was ich da erwähnen möchte, sind zum Beispiel die immer manchmal schönen Kamera-Settings.
Immer manchmal ist auch so eine Carsten-Wortschöpfung.
Immer manchmal, ja.
Hallo?
Also, ja, hallo. Also, Phil, bist du noch da?
Ja.
Okay, also die Kamera-Settings gefallen mir manchmal sehr gut. Es gibt halt Szenen aus allen verrückten Perspektiven, wo man halt quasi erstmal so ein bisschen erforschen muss. Was sieht man da eigentlich genau? Ist das irgendwie eine sehr Nahaufnahme? Ist irgendwie oben unten oder sieht man das irgendwie von gerade herunter? Dann das ganze Setting, also das spielt ja irgendwie in dieser Wüstenstadt. Ich habe schon wieder vergessen, Phoenix ist das, oder?
Ja, egal, aber Mexiko.
Albuquerque.
New Mexico ist es.
Ja, genau, aber es ist auf alle Fälle kochend heiß und diese gediegenen Häuser und dass da halt überall irgendwie man so das Gefühl hat, dass da irgendwie ständig 40 Grad ist. Es hat halt diese Underdog-Mentalität. Also der Saul, dieser Rechtsanwalt, der ist ja nun wirklich nicht irgendwie der Gewinner, ja. Aber er gibt halt nie auf und das macht ihn halt unendlich sympathisch, finde ich. Dann hat er halt viel von dem gesamten Breaking Bad-Cast, wo all die Leute, die man mochte, halt immer eine ähnlich schwierige Situation haben und nie irgendwie immer aufgegeben haben oder wenn sie aufgegeben haben, dann irgendwie wieder auf die Füße gekommen sind. Und das nimmt Better Call Saul alles mit, finde ich. Und deshalb finde ich, macht diese Serie halt ähnlich viel Spaß, obwohl es halt nicht so sehr ein Drama ist wie eine Komödie. Hallo? Ist das Ding an?
Ja, ich höre dich. Ich höre dich manchmal so ein bisschen abgehackt, also am Ende jetzt, aber ist alles gut.
Ja, gut. Soll ich mit meiner nächsten Serie weitermachen?
Aber gerne. Ich bin schon gespannt, was der Sci-Fi Himmel sonst noch uns kredenzt.
Also diese Serie, die hat, dazu muss ich direkt einmal kurz wieder ein bisschen ausholen, ja, und direkt wieder auf die Kacke hauen, ja. Erstmal auf die Kacke gehauen, das ist total einfach, denn IMDb-Bewertung von 9,4. Also wenn das hier Serienquartett.
Aber wahrscheinlich nur 3 Bewertungen.
Wenn das hier Serienquartett ist, dann ist das schon mal hier sticht. Also da IMDb-Bewertung, glaube ich nicht, dass ihr da irgendwas liefern könnt, was ähnlich hoch ist. Ja? Gut, zweite Sache. Habt ihr damals Emergency Room geguckt?
Nee,
okay. Das Besondere, was Emergency Room besonders gemacht hat, als die ganzen anderen
Krankenhausserie.
Bitte?
Ach so, ja, okay.
Ist eine Krankenhausserie, ja, ja. Genau. Was Emergency Room damals besonders gemacht hat, abgesehen davon, dass sie von Crichton geschrieben worden ist und irgendwie parallele Handlungsstränge hatte, die sonst die sonst keine andere Serie gehabt hatte, hat Emergency Room ausgezeichnet, dass sie sich Hilfe von professionellen Ärzten und Notfallmedizinern geholt haben, um die medizinischen Notlagen so perfekt wie möglich darzustellen. Bis dahin gab es dann irgendwie, waren Ärzteserien dann irgendwie so wie General Hospital oder so, wo halt irgendwie über den Patient, ja, der hat irgendwie, Blinddarm, okay, und dann irgendwie Schnitt und dann war Blinddarmoperation okay. Und dort war es halt viel realistischer, weil halt mit echten medizinischen Begriffen rumhantiert worden ist. Also klar, es ist natürlich immer noch alles im Rahmen einer Fernsehserie, aber für den Zuschauer macht es das Ganze so viel packender. Okay, diese beiden Sachen gesagt, ja, ist die Serie, die ich jetzt vorstellen möchte, auch super neu. Und sie heißt Mr. Robot. Und das, was meiner Meinung nach Emergency Room für die Ärzteserien gemacht hat, macht Mr. Robot für das Thema Hacken und Computerkriminalität. Mr. Robot, es geht da um einen Typen, der heißt, ich habe leider Robert? Seinen Namen vergessen. Bitte?
Robert?
Mr. Robert ist gespielt von Christian Slater. Und das ist gar nicht so sehr die Idee, der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter ist nämlich Rami Malek. Und ich muss nochmal nachher gucken, ich muss nochmal ganz kurz nachgucken, wo man den herkennen könnte. Ich weiß es leider nicht mehr. Ist ja auch völlig egal. Zumindest der spielt so einen leicht autistisch veranlagten Hacker. Und der quasi einen normalen Job hat bei so einer Sicherheitsfirma, aber nebenher versucht irgendwie, keine Ahnung, die Welt einen besseren Ort zu machen. Und was gut daran gemacht ist, ist, dass der Typ ein wenig glaubwürdig ist, weil die Begriffe und die Sätze, mit denen er rumschmeißt, zumindest einen gewissen Grundfuß in der IT haben. Da wird zum Beispiel, keine Ahnung, von Tor-Netzwerken gesprochen und Ausgangsnodes. Und es ist halt nicht sowas wie bei, keine Ahnung, Stirb langsam 4, wo gesagt wird, oh, wir müssen alle IP-Adressen der Welt hacken. Ja, das, was dort erzählt wird, auch wieder im Rahmen einer Fernsehserie, also immer mit so einem kleinen Sternchen oder Gänsefüßchen drumherum, ist es, finde ich, bisher noch in keiner Serie besser rübergebracht worden, was irgendwie Sicherheitsprobleme sind. Was das weiterhin noch unterstreicht, ist, in vielen anderen Serien oder auch in Filmen wird ja immer sich so Sachen ausgedacht, ja. Wenn die zum Beispiel irgendwie eine Suchmaschine benutzen, dann ist das ja nicht Google oder Bing, sondern irgendwie searchfinder.org oder so, ja. Und wenn die irgendwie so ein Social Network benutzen, dann ist das nicht Facebook, sondern weiß ich nicht, friendlist.net oder so. Ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen,
ja,
oder?
Naja, genau. Nicht immer. Es gibt auch viele, wo's, aber
gut. Echt? Okay, gut, dann nehme ich das zurück, aber zumindest das ist halt zum Beispiel Mr. Robot auch sehr gut gemacht. Alles ist echt. Das Einzige, was sie halt falsch haben, ist, oder was sie halt dann sich ausgedacht haben, ist diese böse Computerfirma, die Menschheit unterjochen will. Und das ist mit einem, finde ich, lustigen Trick gemacht worden, denn der Typ hat halt so ein paar Wahrnehmungsstörungen, dieser Rami Malek, dessen Charaktername mir nicht einfällt. Und immer wenn der Name dieser Firma fällt, versteht er immer nur Evil Corp. Ja, also die hat halt einen echten Namen, aber das kriegt man nie raus, weil man hört ihn immer nur verstehen, dass die Leute über Evil Corp reden. Und von diesen kleinen Elementen gibt es halt relativ viel in dieser Serie, was irgendwie diesen Anspruch, irgendwie besonders realistisch zu sein, nochmal so unterstreicht. Und es gibt halt so viele Kleinigkeiten, in die man sich da irgendwie verlieben kann, ja. Zum Beispiel alleine, dass die Folgen, also Episode 1, also zum Beispiel Episode 1 von Friends, bitte?
Ich sag nur ruhig, ich habe Angst, dass du ein Herz kasperst.
Nein, ach Quatsch, keine Wange. Episode 1 von Friends heißt ja irgendwie the One Where They Meet in the Apartment oder so. Und dann heißen alle Folgen irgendwie The One With, The One With und so weiter. Ne? Die erste Folge von Mr. Robot heißt EPS1.0-HelloFriend.mov. Ja, und die zweite Folge heißt onesandzeros.mpeg und die dritte heißt debug.mkv und die vierte
also
hat als
Ende... Also sind das alles Filmdateien?
Genau, richtig. Und das sind halt, echte Filmdateien, ja. Also es gibt halt das MOV-Format und es gibt halt das MPEG-Format. Und das ist halt dieser Anspruch, finde ich, den halt dieser Schöpfer dieser Serie irgendwie in diese Serie mit reindrückt, einen möglichst dicken Bezug in der Realität zu haben, aber trotzdem immer noch genug Fantasy-Element, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Deshalb, ich will jetzt nicht sagen, dass das die beste Serie aller Zeiten ist, weil bisher gibt es auch nur diese eine Folge. Aber das, was bisher in der ersten Folge abgeliefert ist, ist schon, finde ich, sehr gut und einmalig. Konnte ich euch von Mr. Robot überzeugen? Es spielt Christian Slater mit, falls euch das noch
überzeugt. Warte, es gibt nur eine einzige Folge.
Bisher gibt es nur eine einzige Folge, genau.
Ach, ein Pilot.
Ja, nein, also die erste Season ist komplett gekauft. Die zweite Folge kommt am...
Du stellst echt eine Serie nach einer Folge vor, aber gut. Warum nicht?
Ja, von Dark Matter gab es bisher auch nur eine Folge. Super freshes Zeug, was ich gesehen habe.
Oh, Carsten, du bist geil.
Ja, okay, dann halt nicht. Dann,
nee, ist doch gut, ist doch völlig cool. Du machst ja, weißt du, kann man ja schön jetzt einsteigen. Ich habe noch vorhin Scherze gemacht, dass man, ja toll, am Anfang einer neuen Season kann man dann toll über die Serien reden, die man noch nicht gesehen hat. Und Carsten macht es einfach still, leise und heimlich. Und es kommt dann irgendwann raus. Aber ich finde es völlig cool. Ich finde es nicht uninteressant. Interessanter als dein Dark Matter.
Okay, Mr. Robot. Vielleicht überzeugt sich noch der Mr. Robot-Schriftzug, also auch das Logo der Serie, ist im alten Sega-Logo-Stil gehalten.
Okay.
Hat sich das überzeugt?
Ist es eigentlich Robert oder Robot? Robot.
Oder Robot.
Mr. Robert. Das ist richtig, Lisa. Ach,
Robert, wirklich?
Robert, Mr. Robert, genau. Okay. Warum sollte sie Mr. Robot heißen? Das Mr. Robert macht viel mehr Sinn.
Alter Carsten!
Nein, sie heißt natürlich Mr. Robot.
Mr. Hab Robert. Habe ich auch die ganze Zeit verstanden, aber gut. Also Mr. Robot hatte ich die ganze Zeit verstanden.
Mr. Robert, richtig. Mr. Roberto Blanco.
Genau.
Oh Mann.
Nachdem sich die Lisa irgendwo im Internet eine gescheite Lache bestellt hat, was? Kann sie die nächste Serie vorstellen.
Ihr könnt die Serie auch viel einfacher finden, einfach bei IMDb Fernsehserien suchen nach Punkten und da ist sie ganz oben.
Du,
kurz nach Vor aber, um Sopranos.
Aber ganz ernsthaft, nach einer Folge, ja, eine 9, Peng, mal gucken, wie weit das noch runtergeht. Also
ja, ja,
sorry,
eben.
Dass ich so realistisch denke, aber...
Nein. Ist mir auch IMDb-Wertungen sind doch so scheiße unwichtig. Und bitte hier, sollten nicht Bestandteil unseres hochniveauvollen Casts werden.
Gut, wenn wir bei hohem Niveau sind, dann kann ich ja eintreten in die Welt der klassischen Musik. Denn meine nächste Serie, die ich sehr mochte, ist eine Amazon Prime-Serie und nennt sich Mozart in the Jungle. Und das war für mich so eine kleine Binge-Serie, weil wir begleiten eine Oboistin in die Welt der klassischen Musik in New York an der Philharmonie. Sie wird da zum Vorspielen eingeladen und naja, es klappt nicht so ganz gut, aber wir erhalten durch sie ein Auge in die Welt des Orchesters und was quasi so, wenn der Vorhang gefallen ist. Alles noch so passiert, weil unter anderem gibt es bei dieser Philharmonie gibt's einen Dirigentenwechsel von einem sehr betagten, etwas, steifen Dirigenten zu einem neuen spanischen mit wildem Haar und wilden Ideen, der ganz fantastisch gespielt wird von Gael Garcia Bernal, den mag ich sehr gerne. Und der ist einfach so ein Sympathieträger, also allein wegen dem lohnt sich die Serie sehr. Ansonsten, ja, wir lernen noch so ein bisschen Orchesterklischees kennen, wer irgendwie mit wem schläft, kleine Intrigen nebenan, wie die Leute halt Sponsoren einlullen. Und es ist halt so eine ganz leichte Comedy mit einer richtig tollen Besetzung. Also Malcolm McDowell spielt unter anderem auch mit. Und es ist, sag ich mal, einfach ein neues Setting für diese alte Geschichte um Liebe und Leben und New York. Einfach, fand ich einfach sehr angenehm. Es ist halt nicht so haut drauf Comedy. Es ist jetzt nicht garantiert, dass du irgendwie vor Lachen auf dem Boden liegst, aber es ist einfach sehr, sehr bodenständig, sag ich mal. Was mir aber so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass manche Schauspieler, die irgendwie Instrumente in den Händen haben, sehen so aus, als wüssten sie überhaupt nicht, was sie damit machen sollen. Also, die machen nicht mal annähernd irgendwie die Bewegung, die wenn ein Cellist ein Vibrato spielt, wenn du das Vibrato hörst, da aber noch nicht mal die Hand bewegt wird, dann nervt mich das so ein bisschen an, weil, ne, also es ist so, ich studiere Musikwissenschaften und da kann man da nicht so ganz drüber hinwegsehen, irgendwie, wenn da einfach Schabernack gemacht wird. Das ist halt das Einzige, was mich richtig doll gestört hat. Aber sonst kann man sich die wirklich gut ansehen. Wie gesagt, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Okay.
Ja.
Aber über Fargo haben wir mal gesprochen, ne? Bin ich mir fast sicher.
Fühlt sich so an, ja.
Okay. Dann die letzte Homeland-Season. Ich glaube, nur 4 war es.
Okay. War das nicht irgendwie schon 2014? Schon? Oder meinst du jetzt die in Berlin?
In Berlin wird doch gerade gedreht.
Ja.
Nee, ich meine die davor.
Ah, okay. Alles klar.
Okay. Und die können wir eigentlich in einem Abwasch mit der letzten 24, die eigentlich sich 12 nennen musste, machen, oder? Oder haben wir die schon besprochen?
Ich glaube nicht, nee.
Aber ich fand auf jeden Fall die letzte Homeland, ich fand die ersten, die erste fand ich ganz gut. Und die wurde dann zum Ende hin immer beschissener. Und die zweite war so unterdurchschnittlich. Die dritte ging so. Und die vierte, oder war das die vierte. Die vierte hat mir richtig gut gefallen. Überraschend gut. Es bleibt trotzdem in der Kategorie Guilty Pleasure, weil es eben echt so eine typische amerikanische 24-mäßige.
Worum geht's da überhaupt? Also vom Namen
her. Geht es jetzt um Homeland oder um 24?
Um Homeland.
Achso, okay.
Homeland,
aber Homeland ist doch gar nicht so. Homeland ist doch viel.
Nee, also erstmal ist es von denselben Machern und ich finde, das sieht man ganz eindeutig und spürt man auch. Aber Homeland
Brain Lisa. Explode. Ich dachte, Homeland ist basiert auf eine israelische Serie.
Was?
Ja, es wird aber trotzdem. Ja, das ist es auch, aber es wird trotzdem von.
Das wird von diesem Italiener gemacht, der auch 24 gemacht hat? Verrückt.
As far as I know. Aber gut. Auf jeden Fall, Homeland kurz für Lisa, Homeland, es hat sich sehr verändert, aber die Prämisse ursprünglich ist eine Agentin, die sehr lange in der arabischen Welt tätig war und Spezialistin ist praktisch, wird hellhörig, weil sie irgendwann zugesteckt bekommt, dass ein amerikanischer Soldat auf die andere Seite gezogen wurde, ja. Und irgendwann zeitgleich kommt dann so ein Typ zurück, den sie aus der Gefangenschaft holen, der irgendwie, ich weiß nicht wie lange, 8 Monate oder ein Jahr oder sogar länger in der Gefangenschaft irgendwelcher Terroristen / Al-Qaida war und der kommt zurück und sie hat eben die Vermutung, das ist derjenige, der gewechselt ist auf die andere Seite und der wird sich irgendwann in die Luft jagen oder eben den Terroristen zuspielen. Und sie fängt dann auch so ein bisschen so ein Scharmützel mit dem an und er wird als Volksheld gefeiert etc. pp. In der dritten Season ist er aber nicht mehr...
Spoiler-Territorium.
Nein. Ist er nicht mehr in ihrer Nähe und sie ist im... Ist sie in Jordanien oder im Jemen oder in was für einem Land ist sie überhaupt?
Iran? Ja, in Pakistan oder das ist in der vierten, oder?
Ja.
Und ja, dann weiß ich noch, was ich in der dritten
war, ja. In dieser Season.
Irak? Im Irak, oder?
Im Irak kann auch sein. Ja. Das ist übrigens schwer am Rande des Rassismus, was wir hier machen, dass wir die alle in einen Topf. Iran, Pakistan? Ach, irgendwie ist ja alles das gleiche.
Wir fahren alle französische Autos und tragen lange hängende Klamotten.
Genau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was diese Season für mich auch so 24-mäßig macht, ist, dass echt Action passiert, dass am Ende jeder Folge eigentlich krasser Cliffhanger ist. Was mir sehr gut gefallen hat auch noch, ist die Nebenrolle von diesem Hauptdarsteller aus Bootsfahrt mit Tiger hieß der, glaube ich, auf Deutsch, oder?
Life of Pi?
Genau. Der Hauptdarsteller spielt damit, den mochte ich damals in Life of Pi sehr. Und es passieren halt wirklich Sachen, die so 24-Maßstäbe haben. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber es werden Sachen gekapert oder von Terroristen überfallen, wo man sagen würde, das passiert nie im Leben, in echt. Und es war irgendwie spannend. Es ist so dumme Unterhaltung, bescheuerte Helden etc. pp. Aber sie, die Hauptdarstellerin, Carsten, wie heißt sie nochmal?
Sie heißt natürlich Claire Danes und ich verfolge ihre Karriere schon seit langer, langer Zeit. Ich habe damals diese Teenie Soap Opera, My So-Called Life geguckt und Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio, da hat sie auch die Julia gespielt, aber ihre wahrscheinlich für mich noch bekannteste Rolle ist der leuchtende Stern in Stardust. Was ich immer noch sagen muss, ist einer der besten Filme, den ich je gesehen habe.
Ja, der ist wirklich gut. Aber was ich sagen wollte, ist, sie spielt die Bipolare, ist sie, glaube ich. Also, beziehungsweise noch mit, sie hat wirklich schwere Persönlichkeitsstörungen. Und das gibt dem Ganzen immer sowas, wo ein Jack Bauer immer absolut perfekt handelt und uneigennützig und sich sofort, ohne mit der Wimper zu zucken, selber opfern würde. So ist sie nicht unbedingt immer rational. sie kann manchmal völlig durchdrehen und ist unzurechnungsfähig und man muss dadurch immer Angst haben, dass, wenn eigentlich alles in trockenen Tüchern wäre, dass da noch der Aspekt von ihr kommt, dazu kommt.
Und also ich fand's, das ist ehrlich gesagt das Einzige, was mich jetzt gerade huckt, dass sie quasi so ein Gefahrenfaktor ist. Weil sonst hört sich das total langweilig an wie so eine amerikanische Patriotenserie.
Ach, ja. Nee, das, so kannst du das gar nicht sehen, weil
es gibt so ja immer sehr, die
hat Amerika da gar nicht, spielt Amerika da gar nicht die Hauptrolle, bitte?
Immerhin.
Was eben so ein Ding ist, was so 24-mäßig ist, dass man generell nie weiß, wem man vertrauen soll und oft denkt, oh, ist der vielleicht, hat der Dreck am Stecken, ist das, es spielt auch immer auf mehreren Ebenen.
Okay.
Und also wenn man diese politische Ebene von 24 mochte, dann kann man auf jeden Fall auch was mit der Serie anfangen, weil da auch immer Intrigen und Doppelspiele und etc. Aber Carsten, also ich merke, du möchtest Charakter, mehr dazu sagen.
Ja, also ein Charakter, der die Serie auch noch trägt, ist, ich habe leider seinen Namen vergessen, das ist so ein älterer Typ, den kennt man vielleicht aus Dead Like Me, der Typ mit so einem Rauschebart, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber ist unendlich sympathisch und weißt du, wen ich meine, Philipp?
Ja, ja, aber hallo.
Ihr Mentor, der trägt
praktisch.
Ihr Mentor, genau. Und der trägt die Serie quasi genauso mit wie sie. Und ja. Das finde ich ist schon eine klare Abgrenzung zu 24. 24 ist schon sehr actionbetont und Homeland ist schon eher, eher so House of Cards-mäßig ruhig an manchen Stellen. Klar, es gibt auch Action-Szenen und in der vierten Season oder in den späteren Seasons ist es noch bedeutend actionreicher geworden. Aber was die Serie halt sehr gut macht, ist, dass halt, weiß ich nicht, zwei oder drei Folgen lang eher nichts passiert und dann halt so ein Aufbau ist von Spannungen und Aggression und dann explodiert das dann halt in einer Folge und dann nimmt es halt wieder so ab und das ist halt bei 24 gar nicht so. 24 ist halt in der Regel jeder Folge gibt es irgendwie Action und deshalb finde ich es Homeland ein bisschen anders, aber und was mich sonst noch interessiert ist, ich habe halt gelesen, dass die nächste Season in Berlin spielen soll.
Stimmt.
Und
ärgerst
da bin
du dich
ich
jetzt? Dass bitte? Du weggezogen bist, weil Claire Danes wohnt ja gerade da.
Ja, genau. Das wird, du weißt auch, wie das.
So wie die Avengers auch in Stuttgart waren.
Ja, genau. Ich finde halt generell, was ich daran jetzt halt sehr fresh finde, ist, dass es dann halt definitiv aus so einem typischen Krisengebiet rausgenommen worden ist, obwohl Berlin schon ein ganz schönes Krisengebiet ist.
Uiuiui.
Und dann halt irgendwie.
Meinst du, sie traut sich in der Serie auf den Alexanderplatz?
Wer weiß, aber das wäre natürlich dann auch noch richtig lustig zu sehen, wenn man dann halt sieht, ah cool, sie geht hier irgendwie am Alexanderplatz hinter dem Haus entlang und plötzlich ist sie am Kuhdamm oder so, ja, das wird bestimmt irgendwie sehr lustig werden, aber ich guck's mir natürlich gerne an.
Der Einzige, der dann nicht kapiert, dass da ein logischer Fail ist, bist du, weil du ja eigentlich nur wenn sie zufällig in deiner Wohnung sein sollte und von der Küche aufs Klo geht, merkst du, halt, da ist noch mein Computer dazwischen.
Ja, den nicht gefilmt. Da ist noch einer so, meiner Computer dazwischen.
Wie du so tust, als ob du Berlin so richtig gut kennst.
Natürlich. Ich kenne Berlin wie aus meiner Hosentasche.
Ich weiß. Ich habe die Rotation. Achso, ich möchte noch ganz kurz was zu 24 sagen. Ich finde, 24 verdient jetzt nicht unbedingt die Mega, aber da ich schon angekündigt habe, dass ich sie beide in einem mache, ich fand die letzte 24-Season, ich habe immer gesagt, 24 ist zu lange. Die machen immer, frühstücken immer eine Gefahr schon nach einem Drittel oder zwei Dritteln ab und müssen dann eine neue Gefahr aus dem Hut zaubern. Und ich finde, die Reduktion auf 12 Stunden hat der Serie sehr gut getan und irgendwie, auch wenn sie total dumm ist, habe ich sie doch gerne weggeguckt, die letzte Season. Carsten, ja. Du hast die doch auch gesehen, oder nicht?
Ja, ich habe sie gesehen. Besonders erfrischend da fand ich, dass sie halt in London gespielt hat. Obwohl wieder ein paar Wendungen in dieser Serie drin waren, wo man echt nur noch sagen kann, WTF, das könnte im echten Leben selbst in der entferntesten Realität nie so passieren. Aber abgesehen davon ist es gute Unterhaltung. Also solide Unterhaltung, sag ich mal besser so.
Genau.
Carsten ist dran.
Ich bin dran. Genau. Ja gut, danach so viel Drama und Politik und weiß
der
ich nicht.
Der nächste Knüller, der nächste Pilot.
Ja, nee, und ich nehme ja Kritik auf. Deshalb nehme ich jetzt mal eine Serie, die schon eine gesamte Season lief und komplett Humor, also Comedy-Serie. eigentlich gar keine Comedy-Serie, ich erzähle Quatsch. Und zwar bin ich ja immer noch auf der Suche nach einem würdigen Ersatz für Futurama. Gab's ja nicht. Futurama wurde ja irgendwann mal abgesetzt und als es dann wieder aufgenommen worden ist, die 9 Folgen, die es dann gab, mit nicht mehr dem gesamten Writer-Staff, waren leider nie, in meiner Meinung, nie so gut wie die Original-Futurama-Folgen. Und ein Kollege hat mir dann, glaube ich, wenn ich mich nicht total falsch erinnere, eine Serie empfohlen und ich habe einfach, scheiße, klingt irgendwie doof, aber dann habe ich der Serie eine Chance gegeben und ich muss sagen, ich habe zwar keinen 100%igen Futurama-Ersatz gefunden, aber die erste Season, die ich bisher gesehen habe, ist richtig, richtig, richtig gut. Auch hier wieder, ich meine, wir wollen es nicht erwähnen, aber 9,2 IMDb und bestimmt mit mehr als 4 Abstimmungen. Es geht um Rick and Morty. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal irgendwas gesehen?
Ja, ich habe 2 Folgen, glaube ich, gesehen.
Oh, das und danach hast du nicht gebinged, bis alle 11 Folgen durch waren?
Nee, es war mir zu... Ich habe es irgendwie in einem falschen State of Mind gesehen. Es war mir zu
over the top. Rick and Morty, ich versuche kurz meine Begeisterung für Rick and Morty rüberzubringen. Erster Vorteil von Rick and Morty, keine dehnenden Elemente. Sie schaffen es in einer Folge von 20 Minuten, 2 komplette Handlungsstränge zu erzählen. Es gibt meistens immer so eine Art, ich sage mal, Simpsons-Familienhandlungsstrang in dieser Familie, in der Rick and Morty lebt. Und das zweite ist, es gibt dann, ist der zweite Handlungsstrang, also ich will jetzt nicht auf
jeden Fall. Sind Rick und Morty 2 Kinder, 2 Erwachsene?
Ah Gott, ja, Rick und Morty, wie soll ich das erklären? Okay, Rick ist der Enkel von, Morty ist der Enkel von Rick. Rick ist der Großvater von Morty. Und Rick ist ein wahnsinniger Wissenschaftler, aber nicht wahnsinnig im Sinne von, er will die Welt zerstören, sondern einfach nur wahnsinnig im Sinne von, seine Erfindungen sind absurd. Weiterhin ist Rick immer halb schlecht gelaunt, immer betrunken oder zumindest leicht betrunken und er hat eine Eigenschaft, wo man merkt, dass ihm andere Leute egal sind. Weiterhin ist er hochintelligent und irgendwie seine Zeit ist ihm sehr wichtig und er findet, dass die meisten Leute um ihn herum Idioten sind, zumindest verstehe ich ihn so, und er hat einen gewissen lustigen Spleen, der zwar total billig ist, aber jedes Mal, wenn es besonders in guten Situationen passiert, dann lache ich mich kaputt, und ich hatte es versucht, in diesem Podcast nachzumachen, ich werde es im Leben nie so gut hinbekommen, denn immer wenn er redet, dann erzählt er irgendwas, und manchmal fängt er dann so an, so zu reden, und dann rülpst er kurz und redet dann genau so, als ob nichts passiert wäre. Und das ist... Als würde
ihm einfach ein Rülpser-Schepp sitzen.
Und das ist so perfekt von diesem Voice-Actor gemacht. Das ist manchmal merkt man das die ganze Zeit, also wartet man schon drauf, aber manchmal achtet man nicht drauf und dann erwischt es einen kalt und dann ist es mal wieder lustig. Okay. Und die Grundidee einer Folge ist meistens, dass Rick irgendwie was Absurdes erfunden hat und Rick und Morty können dann mithilfe von eines Teleportationsdingen oder durch so ein Portal landen sie dann auf irgendeiner anderen Welt. Und diese andere Welt ist dann super abstrus. Um nur mal ein Beispiel zu geben, ja. Sie sind in einer Welt, wo, ich versuche die Reihenfolge richtig hinzubekommen, in der ersten Welt sah man, ja, es ist schwer zu erklären, es ist nicht leicht rüberzubringen. In der ersten Welt sah man, wie Menschen irgendwie per Telefon Pizza bestellten. Dann sind sie durch ein Portal gegangen. Dann sah man eine Welt, in der die Pizza mithilfe eines Telefons Menschen bestellt hat. Dann ging es noch absurder irgendwie zu einer Welt, wo Telefone mithilfe von Menschen, glaube ich, Pizzen bestellt haben oder so. Und das wird halt immer abstruser. Und die Charaktere, die halt durch diese Welt rennen, die beobachten das gar nicht. Die kommentieren das nicht. Das passiert einfach im Hintergrund. Es wird einfach hingenommen. Und das macht diese Absurdität dieser Serie relativ lustig. Wie soll ich das beschreiben? Zum Beispiel gab es eine Folge, wo die sich über das Fernsehprogramm beschweren und dann kommt halt Rick auf die brillante Idee, was halten wir denn davon, wenn wir nicht irgendwie einen Kabelreceiver haben mit 400 Programmen, sondern einen interdimensionalen Kabelreceiver, der unendlich viele Programme hat. Und dann schauen die echt total absurdes Zeug. Und die ganze Folge besteht dann nur aus diesen 3 oder 2 Minuten Zapping-Momenten, wie die sich durchs Fernsehprogramm kämpfen. Okay, nicht ganz wahr. Nebenher gibt es noch eine wieder so eine Familien-Simpsons-Story. Weiterhin erfindet er irgendwann mal, oder ich weiß nicht, ob er sie erfunden hat, Wesen, die heißen Meeks. Und die erfüllen jemanden einen Wunsch und danach bringen sie sich um. Und diese Meeks bekommen dann Aufgaben, um den Menschen zu helfen, schier unlösbare Aufgaben. Zum Beispiel die Tochter von ihm beschwert sich, dass sie mit ihrem Leben unglücklich ist. Und dann würde man ja denken, oh, das ist keine Aufgabe, die so ein außerirdisches Lebewesen erfüllen kann. Aber das schafft dann der Meek. Und die wahrscheinlich oder offensichtlich einfachste Aufgabe, ja, schafft der Meek nicht. Und zwar jemand, ich will nicht zu viel wegnehmen. Die Serie ist bunt, knallunterhaltsam, wird eigentlich nie langweilig, schafft es in einer gewissen Art absurd zu sein, ist ein wenig leicht anrüchig, wie South Park, aber geht bei weitem nie so weit. Ja, also es ist, glaube ich, nicht für Kinder geeignet. Da geht es zum Beispiel um Sexroboter und halt manchmal Themen, die, weiß ich nicht, definitiv zumindest nicht für amerikanische Kinder gedacht sind. Und alles, was ich sagen will, Rick and Morty, geht die zweite Season los. Ich freue mich schon wirklich tierisch und kann ich absolut nur jedem empfehlen, der dem das, was ich gerade erzählt hatte, in irgendeiner Art und Weise Spaß gemacht hat.
Also nicht Philipp.
Na, ich glaube, ich hab Philipp zu Tode gequatscht.
Kein Kommentar. Nein, überhaupt nicht. Ich finde es sehr interessant. Ich habe letztens nämlich irgendwo habe ich eine Folge, weil nichts anderes lief und ich hatte, es muss, habe ich Netflix, nicht auf Netflix, habe ich Futurama geguckt und fand dann die Folge eigentlich ganz interessant und habe mich gefragt, obwohl...
Wahrscheinlich war es eine alte Folge. Ich habe es geschafft.
Nee, das war so eine Folge, wo die ganzen Köpfe von den Star Trek-Typen auf so einem Paralleluniversum irgendwie.
Ja, ist, glaube ich, eine alte Folge, ja.
Okay. Aber, wer ist denn dran?
Ich bin dran. Und ja. Ich wollte aber erstmal fragen, wie viele Serien wollen wir denn noch machen?
Also, ich habe noch 3.
Ui. Okay.
Uiuiui. Vielleicht müssen wir noch einen zweiten Teil machen.
Nee. Das ziehen wir jetzt hier durch.
Nee, ich
ich bin gerade in Fahrt.
Okay, man merkt,
ich hätte jetzt dann noch 2 und Game of Thrones.
Ja, dann mach mal.
Ja?
Ich kann ja auch 2 auf einmal, so wie Philipp.
Genau, dann machst du jetzt auch 2 auf einmal, Lisa.
Ich? Okay, ja. Gut. Okay, meine Serien sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich beginne mit der älteren, die vielleicht auch ein paar Leute schon kennen, die mich aber sehr begeistert hat, weil sie eine ganz fantastische Ausstattung hat. Und zwar rede ich von Deadwood. Die spielt im Wilden Westen in einem kleinen Goldgräberstädtchen, bevor die Stadt an die Föderation angeschlossen wurde. Und der Pubbesitzer und der Hotelbesitzer, die haben da so ein bisschen die Herrschaft über das Dorf. Und dann macht aber irgendwann Puff auf und das Städtchen wird größer. Und ja, die verlieren so ein bisschen ihre Macht und es geht nebenher halt auch noch um so einen Goldclaim und man lernt in der ersten Season so ein bisschen die Menschen kennen, ihre kleinen Macken und die Machenschaften und Intrigen. Ich bin jetzt Mitte der zweiten Season und was ein bisschen schade ist, ist, dass die Serie halt nicht abgeschlossen wurde. Also es gibt 3 Seasons, aber naja, wurde halt nicht weiter.
Nur ganz kurz, war das jetzt Deadwood oder Helmut?
Deadwood.
Oh Mann, Lisa, du fällst auch noch drauf rein.
Oh Mann. Naja, wie gesagt, die Ausstattung ist halt echt fantastisch, weil wenn man da so durch die Szenerie mit der Kamera fährt, das ist halt echt alles matschig, total gritty irgendwie. Da liegt Scheiße auf der Straße und es ist einfach richtig ekelhaft, wie man sich so einen Wilden Westen irgendwie vorstellt. Die haben halt dieses ganze Dorf nachgebaut. Und was ich halt auch noch total cool fand, so bei der Recherche, ist, dass die handelnden Charaktere auf echten Charakteren basieren. Also es gibt zum Beispiel eine Calamity Jane oder der Typ, der beim Poker erschossen worden hier, der mit der Dead Man's Hand. Und halt auch den Ort Deadwood gibt es im echten Leben. Und Ja, es ist halt, es sind richtig tolle Schauspieler, ganz, ganz geile Dialoge und Handlungsstränge und da freue ich mich drauf, die jetzt bald weiter zu gucken, nachdem ich dann Breaking Bad jetzt fertig. Genau, das war Serie 1 und zweite, das ist eine Doku-Miniserie, die hatte Khalil auch mal erwähnt, aber da möchte ich jedem Filmliebhaber irgendwie das nochmal ans Herz legen. Und zwar heißt die Serie The Story of Film, an Odyssey. Und zwar zeigt die Serie die Entwicklung von Film und Kino über die Jahre hinweg. Und wir beginnen wirklich bei der Geburt des Kinos, gehen dann irgendwie über zum Golden Hollywood, des Nachkriegsfilm, Nouvelle Vague, alles Mögliche. Man hat wirklich so eine geschichtliche Abfolge mit Themenschwerpunkten pro Folge. Und was ich da halt so schön finde, ist, dass irgendwie nicht nur die Hollywood-Entwicklung und die Entwicklung des europäischen Films beleuchtet wird, sondern dass der Autor halt auch auf alle anderen Kontinente irgendwie eingeht. Du siehst auch was aus dem indischen Film, aus dem russischen Film, wie es in Afrika ist und so.
Til Schweiger auch? Til Schweiger? Kommt Til Schweiger auch?
Nee. Oh Mann. Til Schweiger nicht.
Nein. Haben sie auch was verpasst.
Haben sie unseren deutschen Film?
Ja. Nee, deutschen Film, Leni Riefenstahl, damit fängt so ein bisschen
an. Ja, natürlich. Ja,
Metropolis auf Fritz Lang, oder nicht?
Ja, Metropolis natürlich, stimmt, den hatte ich vergessen. Und es ist halt so cool, weil da sind echt viele Filme, irgendwie werden da Szenen beleuchtet oder Einstellungen. Die Filme kennt man, aber dann gibt es halt noch mehr, was man halt nicht kennt und wo man so denkt, oh, das ist ganz tolle Kameraarbeit und so. Die ist richtig intensiv und gut recherchiert, ganz, ganz ruhig erzählt. Und manchmal endet der einfach mit einer Frage. Einfach so. Es gibt einige Kritiker, die sich da echt dran stören, aber ich find's total angenehm, weil es ein sehr ruhiges, informatives Level hat. Also das ist jetzt auch nichts, was man irgendwie binget, sondern so, ach, ich guck mir heute mal wieder eine Folge davon an. Es ist halt super informativ. Irgendwie werden Schnitttechniken erläutert und Kamerafahrten. Irgendwie vom Stummfilm zu, also wenn Sprache dazukommt und so. Und es ist echt so, weißt du, wenn man jetzt nicht Filmwissenschaften studieren möchte, dann legt man sich das irgendwie so als Heimstudium zu. Das hat mir sehr gefallen und irgendwie. Diese Hintergrundbeleuchtung ist irgendwie.
Telekolleg-Filmwissen also.
Genau, Telekolleg-Filmwissen. Ja, kann man zusammenfassen. Genau, das waren meine zwei Empfehlungen.
Jetzt bin ich dran, oder?
Genau.
Was mache ich denn jetzt mal? Ah, ich muss zweimal so ein bisschen. Was meine Nicht-Empfehlungen aussprechen. Obwohl, naja, ist ein bisschen hart. Girls, vierte Season. Irgendwie hat Girls...
Girls, achso, okay, Girls, ja.
...so cool angefangen. Und die vierte Season fand ich so nicht
belanglos?
Gut. Ja, völlig. Ja. Ich hab inzwischen auch Francis H. geguckt und habe mich gefragt, wer hat da eigentlich von wem abgeschrieben? Also, das gleicht sich schon sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, ob ihr Francis H. gesehen habt?
Nee.
Okay. Guter Film übrigens. Und fand ich irgendwie, ich finde es schade. Ich mag ja Lena Dunham aber ich finde, sie sollte jetzt mal was anderes machen. Ich würde mal gerne wissen, was sie...
Ich fand auch in den ersten Staffeln, da war sie irgendwie bissiger von den Dialogen her. Da hattest du viel mehr Humor. Und da, weißt du, da hatte sie irgendwie, merkte man, sie hatte selbst Probleme und die hat sie da verarbeitet. Aber jetzt ist irgendwie, die Hauptcharakterin ist so wie, ich gehe jetzt nochmal aufs College und mache eine Masterclass. Und das ist aber alles total langweilig. Und allen anderen passiert auch nur noch langweiliges Zeug. Und wenn ich meckernde New Yorkerinnen sehen will, kann ich mir auch was anderes angucken.
Kannst du auch nach New York gehen und gucken, ob jemand zufällig meckert. Ich weiß auch nicht. Ich finde auch diese Art der Comedy, jetzt gerade wo ich Francis H. gesehen habe, ist jetzt auch, hat man auch gesehen jetzt. Und ich hoffe, dass sie mit was Neuem um die Ecke kommen, weil ja, es hat mich nicht abgeholt. Nicht, dass es die Serie an sich schlechter, ich weiß nicht mal, ob die, ich meine, Adam Schreiber ist noch derjenige, der mich da bei der Stange hält und den ich noch immer ein bisschen genieße. Aber es ist...
Ich mag die verrückte Freundin, die irgendwie auf die Straße pisst. Welche von den drei
verrückten Freundinnen? Ach,
die auf die Straße pisst, die Drogi-Frau. Ich weiß nicht, wie sie heißt.
Okay. Mich fragt echt gerade jemand, ob mein viertes Kind jetzt inzwischen schon da ist. Und das beruht darauf, dass ich am 1. April so ein Ultraschallfoto gezeigt habe. Oh Mann. Wo ich sagte, 3 Monate, jetzt ist es soweit. Und ich habe dann noch dazu geschrieben, dass es am 1. April 2016 geboren wird. Und trotzdem, ich muss jetzt mal sie leider da rausholen, dass es ein April-Scherz war. Und
ernsthaft?
Ja, ich habe das mehrfach. Und Leute sind immer beleidigt, die sind immer böse, weil sie finden, dass man mit sowas keine Scherze macht. Dabei habe ich nicht gepostet, dass mein Sohn gestorben ist, sondern dass ein Kind geboren wird. Die nächste Serie, die leider ein bisschen abgefallen ist, war die letzte Season von House of Cards. Ich finde, die
Serie... Ist das die dritte Season?
Ja.
Ja.
Boah, nichts verraten. Keine Spoilers, bitte.
Keine Spoiler, okay. Auf jeden Fall ist es... ja, ich finde sie extrem abgefallen. Also es gibt Leute, denen hat diese Season extrem gut gefallen. Ich fand, die zweite Season hast du aber gesehen, oder?
Krass. Ja, genau. Erste und zweite habe ich komplett
durch. Genau. Und irgendwie machen die ersten beiden Seasons ja noch Sinn. Ja, also von wegen der Aufstieg vom Außenminister zum Präsidenten. Und die dritte Season ist, ich weiß nicht, ich mag die ganze Beziehung zwischen ihm und seiner Frau, die Entwicklung und alles wird abstruser. Und es bringt auch irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Ich fand die Season, ich darf jetzt ja nicht drüber reden, weil der Carsten uns rumheult, deswegen kann ich in Detail gehen, aber es gibt da so einen Russland-Plot. Dann versucht man also auch wirklich so, da hat man auch wirklich so einen, ich wollte Boris Jelzin sagen, da sieht man, wie müde ich bin. Aber wie heißt
das? Wladimir Putin.
Genau. Es gibt dann echt so ein Putin-Lookalike, den Serienkenner aus dieser dänischen Lund-Serie kennen. Kommissarin Lund oder wie das heißt in Deutschland. Und das ist einfach zu nah und dann ist er auch natürlich so ein Homo-Feind und so, wo ich dann denke, alles nicht nötig. Ist diese kleinen... Spieler, auch dann wird es auch komplett unlogisch. Also, wie selbst so ein Putin-Arschloch verhält sich natürlich in gewissen Situationen noch immer restweise professionell und da passieren einfach Sachen, wo man denkt: Oh mein Gott, es hat mich, wie sagt man heutzutage, die Serie hat mich nicht mehr abgeholt. Die hat mich, die ist an mir vorbeigefahren und ich stand an der Bushaltestelle und gesagt: Hey, du wolltest mich doch abholen. Und dann ist sie einfach weitergefahren.
Oh.
Aber ich werde mir trotzdem falls noch eine Season kommt, werde ich mir die angucken.
Ja, wenn du mal lachen willst, dann such mal bei YouTube nach dem James Oliver Clip irgendwie ein Mittwoch im Leben von Wladimir Putin oder wie der hieß. Da ging es darum, dass Putin irgendwie ich weiß nicht mehr wo, irgendwie in einer Militärparade in Moskau war, dann irgendwie 5 Stunden später kam er viel zu spät bei so einem G7-Gipfel an. Danach hat er dann noch irgendwie bis 1:30 irgendwie so ein 4-Augen-Gespräch mit Merkel und ist danach noch zum Berlusconi geflogen, um von 2 Uhr nachts bis irgendwie 5 Uhr morgens irgendwie was zu essen und sich mit Berlusconi noch zu unterhalten.
Ja,
jetzt habe ich den Gag leider schon erzählt.
Das klingt,
aber
klingt sehr lustig, muss ich mir unbedingt mal angucken. Ich hoffe, ich vergesse das nicht.
Nee, das sehr, ich erinnere dich nochmal dran.
Okay, gut.
Ich erinnere dich, dass du Philipp erinnern sollst.
Ja, das ist nett, das ist sehr nett.
Ja.
Nicht, dass das am Ende mir noch durch die Lappen geht. wer ist denn jetzt dran?
Carsten.
Wenn immer ich. Ja gut, also dann mache ich auch nochmal schnell 2. Ja. die eine ist eigentlich recht schnell zu erzählen, weil ich habe eigentlich nicht viel erwartet. Und ich muss fairerweise gestehen, ich habe es noch nicht komplett zu Ende gesehen. Aber ich bin, glaube ich, in der 8. oder 9. Folge. Und deshalb behaupte ich mal, dass ich zumindest...
Das ist nach Carsten-Kriterium, darf man schon nach einer Folge drüber reden. Von daher weiß ich nicht, was das jetzt soll.
Ja, genau. Und zwar ist es halt Daredevil und ist halt auch eine Netflix-Serie. Und ja, ist Marvel-Serie und warum zum Teufel will man das noch sehen? Man hat doch schon, was weiß ich, Agents of S.H.I.E.L.D. und was weiß ich, 15 andere Serien. Aber Daredevil hat 2, 3 nette Sachen, finde ich. Ich reiß sie nur kurz an, was ich da... Okay, gut. Worum geht's? Daredevil, Superheld, ist blind, kann dann aber irgendwie doch sehen mit Hilfe von Sonar, weil er halt so gut hören kann. Versucht in einem Stadtteil von New York, genannt Hell's Kitchen, weiß ich nicht, Bösewichte zu besiegen und ist gleichzeitig auch Anwalt. Es ist also eine kombinierte Anwalts-Superhelden-Serie. Gut an der Serie ist, die Folgen bauen nicht so eng, sind nicht so eng verzahnt wie 24, also dass die erste Folge von 8 bis 9 spielt und die nächste von 9 bis 10. Aber man hat das Gefühl, dass jede Folge irgendwie am selben Tag oder maximal so am Tag danach spielt. Das wird also immer Bezug genommen auf die Folgen davor. Das macht irgendwie ein sehr flüssiges Schauereignis. Die Charaktere sind alle irgendwie off, aber alle sehr liebenswert. Keiner davon ist so ein typischer Hollywood-Held oder so ein typischer Hollywood-Schauspieler. Sind gut. Ganz besonders unterstreichen möchte ich die Rolle vom Bösewicht Fisk, der gespielt wird von Private Pyle oder Private Paula, also Vincent D'Onofrio, was ich übrigens... D'Onofrio oder so, was ich übrigens jetzt vor kurzem erst herausgefunden habe. Aber mich hat schon gewundert, wieso der so gut ist, aber merkt man echt an, dass das ein guter Schauspieler ist. Die Serie macht irgendwie Spaß zu gucken und ist auch relativ kurz, hat ja, glaube ich, nur eine Season als 12 oder 13 Folgen. Und warum habe ich sie überhaupt geguckt? Weil ich irgendwo gelesen habe, dass der Cliffhanger so bombastisch gut sein soll, dass man sich diese ganze Serie angucken soll. Deshalb, ich bin gespannt, wie die Season zu Ende geht, aber was ich bisher gesehen habe, fand ich nicht schlecht. Daredevil. Die andere Serie, die ich vorstellen wollte noch, Comedy, sehr lustig, gesprochen von Will Arnett, heißt BoJack Horseman, auch eine Netflix-Original-Serie. Es geht dabei um ein Pferd, das eine Sitcom, eine Family-Sitcom, so wie Alle unter einem Dach in den 90ern gedreht hat, dadurch sehr reich geworden ist und jetzt in Hollywood lebt und den Sinn des Lebens nicht mehr findet. Ist so eine Mit-40er-Serie, ist abstrus lustig, halt nicht so zany wie jetzt irgendwie Rick und Morty, sondern eher so, weiß ich nicht, viel Drogenreferenz und Lebensfragsachen, so Midlife-Crisis-Dinger. Und alleine die Intro-Musik ist großartig gut. Dass das Ganze alles von Tieren gespielt wird. Also der Hauptdarsteller ist ein Pferd, sein Kumpel, den er hasst, ist ein Hund. Und ja, keine Ahnung, seine Freundin oder seine Managerin ist eine Katze, macht das Ganze nur noch bizarrer. Das ist aber dann alles völlig uninteressant, weil die Inhalte eigentlich wichtig sind als das, was man da tatsächlich sieht. BoJack Horseman, gibt auch noch so ein Christmas-Special. Soll angeblich eine zweite Season von kommen, gesprochen von Will Arnett, das ist dieser Zauberersohn aus Arrested Development. Ja, und die andere Serie, die ich noch vorstellen wollte, davon habe ich bisher nur den Piloten gesehen, ist Sense8, eine Wachowski-Serie. Ich würde sie zumindest im Moment bezeichnen als Cloud Atlas als Serie. Da mir Cloud Atlas eigentlich ganz gut gefallen hat, ich hoffe, dafür kriege ich jetzt keine Hassmails, hat mir die Serie bisher nicht schlecht gefallen. Ich habe null Ahnung, wo diese Serie hingehen will. Es wird halt irgendwie die Geschichte von Menschen erzählt, die zur gleichen Zeit auf dem Erdball irgendwie leben, aber irgendwie telepathisch oder mit Hilfe von DMT, was auch immer das ist, miteinander verbunden sind. Die haben dann sogar Visionen voneinander. Und es ist tatsächlich so gemacht, dass zum Beispiel eine DJ aus London, in der London ist gerade Nacht, hat eine, Verbindung zu einem Polizisten in Chicago, der gerade am Tag unterwegs ist, und trotzdem fühlen und sehen die sich, aber auch nur sich selbst, und alles sehr mysteriös. Bisher zumindest technisch sehr gut. Ob das wirklich irgendwie was wird, wird sich noch zeigen. Aber ja, ich würde sagen, Cloud Atlas, die Serie. So, das waren also meine zwei Serien.
Drei.
Ich hoffe, das ist keinem aufgefallen.
Über Sense8 habe ich bisher nur Gutes gehört, dass die richtig, richtig anziehen soll.
Oh, bin ich gespannt.
Ja. Die ist auf jeden Fall auf meiner Liste auch noch drauf.
Du kommst auf meine Liste.
Ja, aber so weit von.
Ja. Jo, ich habe keine Serie mehr. Also ich könnte noch mal über Modern Family doch, und Shameless. Modern Family, nach wie vor, habe ich schon mal gesagt. Carsten, hast du die inzwischen mal angeguckt?
Nee, also wie Modern Family habe ich super lange geguckt. Aber irgendwo bin ich dann bei der dritten oder vierten Season bin ich irgendwie rausgeflogen. Jetzt muss ich wieder den Einstieg schaffen.
Sehe ich so, dass man da irgendwie einer großen Handlung folgen müsste.
Ja, nee, aber ich will ja schon, das ist halt wie bei Two Broke Girls. Da habe ich auch irgendwie mal in der dritten Season irgendwie den Anschluss verpasst. Oder wie bei How I Met Your Mother, wo ich irgendwie auch irgendwie in der fünften Season irgendwie den Anschluss verpasst habe und dann halt nie wieder den Aufsprung geschafft habe. Das passiert mir häufig bei Comedy-Sendungen, wenn irgendwie so ein gewisser Comedy-Level bei mir erfüllt ist, dann giert es mich nach was Neuem.
Okay.
Hallo, ist das Ding noch an? Test.
Nein.
Ich höre dich. Und die andere Serie, Shameless, gucke ich gerade die vierte Season und vierte, die amerikanische, und es ist groß, groß, großartig. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, oder?
Ich kann mich nicht erinnern, aber ja, mag sein.
Es ist eine White Trash Familie mit einem Alkoholiker-Vater, der alle Alkoholiker-Väter der Filmgeschichte aber sowas von in den Schatten stellt.
Schon allein in der ersten Folge ist so geil, wie er einfach irgendwann in Kanada aufwacht. Und ich weiß warum. Großartig.
Na, vor allem, er ist so schlimm eigentlich, ja. Es ist dieser William H. Macy, der spielt sehr oft irgendwelche, also zum Beispiel von Carsten wurde ja mal The Lincoln Lawyer vorgestellt. Er ist dieser Privatdetektiv, der immer so geile Frisuren hat in The Lincoln Lawyer. Aber er ist so knallhart, er verkauft seine, also er hat wirklich nur, wie eben so ein süchtiger Sinn, nur sein Wohl im Sinne und beklaut und bescheißt seine Kinder, aber sowas von dreist, dass alles zu spät ist, und es ist trotzdem total lustig. Es ist gut gemacht, es gefällt mir. Für Comic Relief abends ist Shameless ganz großes Kino. Hallo?
Hallo.
Ja, Shameless ist ganz großes Kino. Ich habe zugehört, aber ich habe es nicht gesehen. Ich kann nichts, ich kenne diese nicht. Aber ich, klingt gut. Ich gucke ja gerne Filme mit William H. Macy. Irgendwie ist der Typ, weiß ich nicht, sympathisch. Nein,
aber das ist die beste Rolle, die er hat. Wirklich, er sieht so fertig, er sieht pro Season fertiger aus. Es ist so unglaublich, was er macht. Und das Beste ist, dass am Anfang der Folgen kommt immer so ein What did you do last week? Und es sind immer andere Schauspieler, also andere Figuren, die sagen, oh, you missed last week, watch this. Und einmal ist er dann völlig besoffen, ist immer schlecht, wenn man solche Jokes nacherzählt, aber er sagt dann eigentlich, you know what you missed last week, aber ich glaube, jedes Wort ist so, wie als würde man die Wörter dieses Satzes nehmen, in eine Dose machen, durchschütteln und danach einfach das vorlesen, was kommt, und danach fällt er wieder so nach hinten. Es ist unbedingt, wenn du den magst, Carsten, guck dir die Seasons an, hat auch ein paar scharfe Mädels, man sieht Titten, die Familie ist sehr unterschiedlich. Ja,
das sieht man bei Sense8 übrigens auch.
Okay, jetzt weiß ich schon, warum du dir. Nein, aber die Familie ist auch lustig zusammengebastelt und hat eben alles, was man so braucht, aber ist teilweise urkomisch, ist auch spannend und interessant. Und Elisa, hast du nur eine Folge davon gesehen? Oder?
Ich habe, glaube ich, die erste Staffel halb gesehen. Und da ging es mir ähnlich wie Carsten. Ich hatte so einen Comedy-Overload. Und dann habe ich die nicht wieder aufgenommen, aber mein Mitbewohner schaut die auch. Und es ist immer so, weißt du, was Frank schon wieder gemacht hat? Also der Der erfreut sich da auch sehr.
Also alleine, ja. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wie weit die Serie geht. Ja. Es gibt da dieses Nachbarpärchen, eine Schwarze und ein Typ, der, die beide in der Bar arbeiten, wo der Frank auch regelmäßig rumschnurrt. Die wollen ein Kind. Und sie haben, machen Untersuchungen und merken irgendwann, okay, sie kann keine Kinder kriegen, ja. Und dann überlegen sie, wie machen sie das jetzt? Und dann adoptieren, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen schon, dass es was von uns ist. Und dann sagt er mit deiner Schwester vielleicht, sagt sie, vergiss es. Und viele lange Diskussionen und Geschichten später ist es so, dass die Mutter von ihr mit gespreizten Beinen auf dem Bett liegt. Und er sagt, ich kann nicht, wenn deine Mutter mich anguckt. Und dann hat sie irgendwie so eine Decke über dem Kopf und lacht die ganze Zeit und es ist total crazy. Ja, oh, und wenn man das erzählt, das kann man gar nicht glauben, aber sie schaffen es einem völlig glaubwürdig zu verkaufen und es ist sehr komisch, die Situation, die sich dadurch ergeben. Seid ihr noch da?
Ja.
Ja, hört sich jetzt aber ein bisschen zu creepy an, aber. Ja,
nein, guckt es euch an, die Szene ist der lauteste Lacher. Und ich würde sagen.
Philipp, Game of Thrones.
Ja, endlich.
Wir sollten schnell sagen, überspringt die nächsten Minuten, wenn ihr die aktuelle Season noch nicht gesehen habt.
Okay. Jetzt kommt erst der Lobgesang, danach kommt der Rant. Lisa, fang
dann
an.
Dann halte ich auch mal besser
Lobgesang,
die Ohren zu.
Ich bin gar nicht so lobgesängig drauf, weil ich finde, diese Staffel hatte einige Schwächen. Das war so ein zäher, langsamer Anfang. Das hat wirklich 7 Folgen gebraucht, bis da irgendwie Fahrt reingekommen ist. Und irgendwie, ne, die letzten 3 Folgen haben die Sache dann wieder irgendwie rausgerissen. Aber diese ganze Geschichte um Dorn, dieses, ja, wir holen jetzt die Marcella zurück, irgendwie Intrigen, wir wollen die doch umbringen und so. Das war alles so langweilig. Das hat mich einfach nur noch genervt. Und dann haben sie halt in den letzten 3 Folgen. Also diese Schlacht mit den Eiszombies, die war Bombe. Das habe ich so auch nicht kommen sehen, weil man das so in den Büchern halt auch nicht erfährt. Man erfährt nur, ja, okay, in Hardhome ist was Schlimmes passiert. Aber man erfährt nie von dieser Schlacht. Deswegen war das für mich echt so, okay, Kinn fällt auf die Tischplatte. Und dann, dass sie das Kind verbrannt haben, das hat mich echt geschockt. Und ja, die ganze letzte Folge, die war einfach nur noch krass. Aber ich finde, irgendwie machen sie aus den Storysträngen zu wenig. Und ja, es geht halt irgendwie zu langsam voran. Klar ist es auch dem geschuldet, dass irgendwie das Material jetzt so langsam ausgeht und sie ein bisschen dazu erfinden mussten. Aber man merkt halt schon, dass sie vom Buchmaterial abweichen und das auch nicht unbedingt gekonnt, sag ich mal.
Ja.
Ja, das war mein.
Ich muss sagen, dass ich mit Game of Thrones, ich werde es mir fertig angucken, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit der Serie, weil ich finde, die Serie ist ein bisschen eine Telenovela. Und sie hat hohes Production Value, ja. Aber ich habe das Hauptproblem ist dieser billige Kniff, dass man schon am Ende der ersten Season einen wichtigen Hauptcharakter killt, um dann, was gar nicht schlecht ist, ja, es macht, macht Steven Spielberg, macht das ja in Jurassic Park oder ähnlichen Filmen, wenn man gleich am Anfang irgendeinen killt, dann ist die ganze Zeit praktisch die Angst da um jeden Charakter, der einem am Herzen liegt. Aber irgendwann bekommt es so eine Methodik, dass...
Es hat total Methodik mittlerweile.
Und es ist dann auch einfach nicht mehr cool und ich finde auch, es mag ja ein toll sein, das mal zu machen, aber es ist einfach eine Schwäche, wenn man darauf zurückgreifen muss, erstens und zweitens, wenn man als meinetwegen Leser oder eben Zuschauer dieser Serie, ja, man braucht jemanden nicht den Love Interest, aber einen Interest braucht man. Man braucht jemanden, dem man folgen möchte. Ja, und
die verschwinden halt langsam
alle. Ja, und dann kann man ja neue etablieren, wie man will. Aber es kann nicht sein, dass man praktisch regelmäßig resettet und komplett die Geschichte sich neu aufbauen lassen kann. Natürlich gibt es Charaktere, die von Anfang an dabei sind. Ich weiß auch, dass es Charaktere gibt, die wieder zurückkommen, von denen man denkt, dass sie für immer weg sind.
Ja. Aber ja, das ist ja jetzt bei Jon Snow auch so die Sache. Das ist ja nicht unbedingt geklärt, ob er endgültig tot ist.
Wieso nicht? Du spoilerst natürlich jetzt richtig bitter, auch für die Leute, die denken, ich kann es mir anhören, weil ich habe die Season schon gesehen. Aber
Nein. Also, ne, ich meine, Melisandre, die ist ja auch eine von diesen Priesterinnen. Wir haben in der zweiten oder dritten Season so einen Priester vom selben Glauben kennengelernt, der Leute wieder auferstehen lassen kann.
Ja, klar. Also logisch,
ne? Also, aber es und Melisandre ist gerade da.
Ja. Aber ich glaube, ich finde halt, ich werde mir das fertig angucken und scheinbar kommen mir die letzten Folgen dann im Kino.
Was?
Ja, habe ich mal gehört. Zumindest.
Bin ich nicht so für, aber naja.
Aber ich finde die Serie inzwischen nicht mehr so, dass ich sie so richtig abfeiere.
Ja, also auch wenn ich da jetzt wieder komme mit Büchern, aber ganz ernsthaft, hätte man sich ein bisschen enger irgendwie an die Bücher gehalten und nicht so viele Charaktere rausgestrichen.
Ja, aber das ist
einige Handlungsstränge einfach viel nachvollziehbarer geworden. So. Und da sind noch so große Klopper in den Büchern, wo einem der Mund offen steht, die jetzt überhaupt nicht behandelt wurden und wo ich auch nicht weiß, ob sie die in die nächste Season mitbringen. Aber ich weiß nicht, ob
das Problem ist, dass zu wenig Charaktere da sind. Ich finde eher nicht. Ich fände es seltsam, wenn da jetzt noch mehr Charaktere wären. Also naja. Von daher.
Ja. Ja, und es geht auch irgendwie gefühlt gerade nicht mehr um die Thronnachfolge. Also jeder hat so sein kleines eigenes Problem oder größeres eigenes Problem und die krepieren so nach und nach und das, was sie, wo sie möchten, dass irgendwie Charaktere jetzt nachträglich wachsen mit dieser ganzen Dorn-Geschichte, das lassen die halt alles im Sand verlaufen. Das ist echt schade, dass die Staffel jetzt echt so abgebaut hat.
Ja. Ja, ich wie gesagt, ich finde es es interessiert mich nicht mehr.
Gar nicht mehr, das ist echt schade.
Also ich werde mir die nächste Season angucken. Klar, irgendwie muss ich mir mein HBO-Abo schönreden. Aber ich finde es einfach.
Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass du wartest, dass Montag ist und endlich.
Habe ich sowieso nie.
Nee?
Ich habe immer gewartet, bis die. Ich habe dir immer ein bisschen Vorsprung gegeben und Nee.
Und so teilgebinged, oder wie?
Genau. Hey, aber Leute, ich finde, wir lassen es bei einer Serienfolge, weil jetzt, ich fände Jurassic Park, da könnte man eher einen Themencast zu machen. Und bevor ich jetzt das euch noch spoiler.
Ich habe übrigens Mad Max neulich gesehen und ich fand den absolut fantastisch.
Ja,
der ist auch richtig geil. Und daraufhin habe ich versucht, den ersten Mad Max zu gucken, aber der hat mich nach einer halben Stunde sowas von verloren gehabt.
Kann ich mir vorstellen.
Kam der gar nicht an mich ran.
Okay, Carsten?
Bin hier, hab immer artig reingehört.
Okay. wir haben entschlossen, dass wir keine Film-Roundup mehr machen, was dir sehr zugute kommt, da du auch gar keine Filme mehr hast. ich würde sagen, als nächstes bin ich jetzt mal so frech und sage, der Carsten guckt sich und die Lisa gucken sich oder wer auch immer dabei sein will, vielleicht auch der Khalil immer wieder oder vielleicht hat sogar der Memo Lust. Jurassic Park an und ich würde sagen, als nächstes ist Jurassic Park dran.
Easy, Jurassic Park habe ich schon gesehen, können wir jetzt schon drüber reden.
Jurassic World meine ich natürlich.
Ach so, ja dann wäre ich nie drauf gekommen.
Ich habe da ja nicht so Bock drauf.
Du musst ja auch nicht. Du bist ja auch. Das ist das Schöne, als wenn man auf der Ersatzbank sitzt. Aber mich hat gerade ein Brownie angefragt. Keep calm and Brownie.
Ja, das bin ich. Geil. Bitte akzeptier mich mal und zieh mich mal bitte in den Chat.
Jetzt ernsthaft?
Ja, kein Joke. Ist mein Fake Facebook-Account. Ich sag dir, vorne, der Nachname ist Müller.
What the fuck? Wieso soll ich dich jetzt in den Chat ziehen? Das ist sehr,
weil
sehr
ich die Mitschrift von der Folge habe.
Warte kurz.
Oh Mann.
Coolen Namen hast du dir da rausgesucht.
Ja, so glaubwürdig.
Ja. Und in Wien auch noch. Okay, Mädels, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Reingehauen. War schön.
Hau rein. Tschüss.
Au Revoirchen.